ich merke schon, dass man sich so ab und zu dann doch mal irgendwie ein bisschen mehr gönnt, als man vorher gemacht hat. Und ich habe auch meine Budgets ein bisschen umgeplant, beziehungsweise einfach so ein bisschen großzügiger gestaltet, dass man sich nicht so sehr immer zurückhalten muss.
Dieser Podcast wird unterstützt von unserem Partner Comdirect.
Hallo und herzlich willkommen im finanziellen Podcast Schwungmasse. Ich bin Alicia und ich freue mich auf meine heutige Gesprächspartnerin Jenny. Hallo und welcome back im Podcast.
Hi Alicia, ja, ich freue mich sehr. Ist ja schon ein bisschen her, aber ich freue mich endlich mal wieder hier im Podcast zu sein.
Für alle, die ihre Stimme nicht kennen, Jenny war knapp 2 Jahre als Werkstudentin im Finanzheldinnen-Team, bis sie Ende letzten Jahres ihren Master erfolgreich abgeschlossen hat, auf Reisen war und nun seit Januar auch in neuer Funktion tätig ist. Spoiler, nicht bei uns. Wir schauen aber ein bisschen zurück, sprechen über ihre Zeit bei uns Heldinnen und ich möchte natürlich aber auch wissen, was sich jetzt beruflich bei ihr verändert hat, aber auch finanziell. Also ich bin gespannt auf unser Gespräch und wir starten direkt. Hol uns doch mal ab. Was machst du jetzt?
Ja, genau, sehr gerne. Du hast ja gerade schon gesagt, ich habe Ende letzten Jahres meinen Master abgeschlossen und mit dem Ende des Studiums endete dann quasi auch meine Zeit als Werkstudentin bei den Finanzhelden. Und ich bin jetzt seit Anfang Januar Trainee im Marketing bei der Commerzbank. Das ist ein Programm, was 18 Monate geht und ich hier verschiedene Abteilungen sowohl in der Marketing oder im Bereich Marketing als auch im Kommunikationsbereich durchlaufen werde.
Okay, das heißt, wir sehen dich an der einen oder anderen Stelle ja auch nochmal, entweder genau, wenn ich in Quickborn bin oder wenn du in Frankfurt bist. Wir verlieren dich nicht ganz. Wir sind ja auch mit der Initiative Marketing verankert und ich denke, das ein oder andere Mal können wir auch noch auf dich zählen, oder? Vielleicht bei Veranstaltungen?
Ja, definitiv. Also bei Veranstaltungen sowieso. Und wie du gerade schon meintest, also ich sitze ja in Quickborn in dem Büro und ja, da sehe ich Svetlana und Theresa auf jeden Fall regelmäßig. Aber ich bin auch ab und zu mal in Frankfurt, um euch dann zu sehen. Und wir sind ja auch sowieso ständig in Kontakt und ja, auf Events auf jeden Fall auch. Also ich hätte Lust, mal ein Afterwork quasi als Zuhörerin da teilzunehmen. Gibt es dann schon ein Datum oder irgendwie konkrete Planung, wann das nächste stattfindet?
Für Hamburg jetzt nicht. Wir sind jetzt an der Planung, aber das wird eher im Süden Deutschlands stattfinden. Wahrscheinlich auch schon Ende März. Mal gucken. Und dann gehen wir in Richtung Mitte Deutschland. Aber ja, Hamburg, wie gesagt, steht noch kein Datum fest. Da muss ich dich dann nochmal separat abholen. Oder ja auch die Community.
Genau, vielleicht passt es ja auch irgendwie in der Mitte von Deutschland. Ich hätte auf jeden Fall Lust, da teilzunehmen.
Sehr gut. Also wir wollen dich mit dieser Podcast-Folge ja ein bisschen verabschieden als Moderatorin, als Vor- und Nachbereiterin des Podcasts. Du hast sehr, sehr viele Podcast-Folgen ja auch hier mit live gebracht. Aber bevor wir jetzt nochmal so ein bisschen in deine finanziellen Themen eintauchen, möchte ich von dir wissen, was so dein Highlight oder was dir besonders in Erinnerung geblieben ist aus deiner Finanzheldinnenzeit?
Ja, ich würde sagen, so allumfassend ist es eigentlich das Wissen, was ich mir durch die Arbeit angeeignet habe. Also das war einfach so eine große Themenvielfalt, die mich hat selber voll viel lernen lassen. Also durch die Aufarbeitung der ganzen Themen konnte ich einfach selber super, super viel lernen. Habe mich da ja in verschiedene Themen reingedacht, ganz viele spannende Themenfelder kennengelernt, aber halt auch jetzt in Bezug auf den Podcast ganz viele spannende Frauen vor allem kennengelernt. Das fand ich irgendwie super cool. Auch Themen, mit denen man sonst nicht so in Berührung kommt. Also wenn ich jetzt mal nur beim Podcast bleib quasi, ist das sowas wie zum Beispiel die Folge mit Amy Sarah Carstensen von Art Night. Das kannte ich vorher zum Beispiel nicht, durfte ich ja moderieren und das ist einfach super cool, wenn man sich dann in die Themen reindenkt. Das steht auch übrigens immer noch auf meiner To-Do-Liste, mal so eine Art Night zu besuchen. Ja, aber auch so viele andere Gründerinnen und dann halt so diese Startups kennenzulernen, mit denen man sich sonst nicht so auseinandersetzen würde. Was mir jetzt auch gerade einfällt, zum Beispiel die Folge mit Leo zum Thema Handtaschen als Geldanlage. Das sind ja alles so Themen, mit denen ich mich sonst nicht so auseinandersetzen würde, aber was einfach super spannend ist, das aufzubereiten und sich dann da einfach neues Wissen anzueignen und auch mal so über den Tellerrand hinaus zu gucken.
Ja, voll schön. Also ich kann mich jetzt auch an meine Anfänge erinnern, als ich hier bei der Initiative gestartet bin und ja noch nicht mal wusste, was ein ETF ist oder was eine Rentenlücke ist und was die Arbeit dann allein schon an Wissen mitbringt und darüber hinaus ja dann auch persönlich, glaube ich, viel Entwicklung mitbringt. Und was ich jetzt nur so von außen auch mit unserer Zusammenarbeit beobachten kann, hast du ja eine wahnsinnige Entwicklung hingelegt, ja. Und auch hier das Moderieren. Wir haben das beide nicht gelernt, aber einfach weil wir so viel Interesse dafür haben, dass es uns Spaß macht, hoffen wir auch, dass wir das dann wieder transportieren können an unsere Zuhörerinnen. Und jetzt, was die Highlights angeht, fand ich zum Beispiel auch jedes Mal die Afterworks, was ja auch nicht der Hauptbestandteil unserer Arbeit ist, was so ein bisschen unregelmäßig stattfindet, aber wo bei uns beiden irgendwie doch immer ziemlich viel Hand in Hand ging und jeder eigenständig gearbeitet hat und wir trotzdem als Team super funktioniert haben. Also vielen Dank an dich. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht.
Ja, doch, die Afterworks, die haben mir auch immer super viel Spaß gemacht, da einfach mit den Frauen in Austausch zu gehen. Das fand ich eigentlich so das Coolste daran und so zu merken, dass so die Arbeit, die man macht, dass die auch wirklich was bringt. Und wie du gerade schon meintest, wir selber lernen ja auch total viel dazu, aber halt auch diese ganzen Frauen, die quasi durch den Content, den wir bereitstellen, lernen können, sich neues Wissen aneignen und dann ihre Finanzen in die Hand zu nehmen und dann dieses Feedback zu bekommen. Also ja doch, das ist definitiv auch ein Highlight.
Schön. Ach, wir könnten jetzt noch weiter in Erinnerung schwelgen, glaube ich. Aber voll. Wir sind ja hier auch ein Finanzpodcast und ich möchte natürlich auch bisschen neugierig sein und dich fragen, was sich jetzt an deiner finanziellen Situation geändert hat. Also ich glaube, ganz eindeutig und auch offensichtlich ist, von 20 Stunden Werkstudentengehalt auf eine Vollzeitstelle hat sich ja wahrscheinlich schon einiges geändert. Wie sieht es also so ein bisschen auf der Ausgabenseite aus, wenn wir jetzt schon mal wissen, die Einkommenssituation hat sich sehr zum Positiven verändert.
Genau, das ist ja eigentlich mein erstes richtiges Vollzeiteinkommen. Also ich habe jetzt, ich glaube, 6 Jahre studiert und klar nebenbei schon immer gearbeitet, die 20 Stunden, wie du gerade schon meintest. Aber ja, jetzt quasi das erste Vollzeitgehalt und das ist natürlich schon ein Unterschied. Auf der Ausgabenseite hat sich jetzt tatsächlich noch gar nicht so viel geändert. Also erstmal muss man natürlich sagen, das sind jetzt ja auch gerade erstmal 2 Monate, seitdem ich das mache. Also so gut beurteilen kann ich das vielleicht auch noch gar nicht. Aber meine Fixkosten haben sich beispielsweise überhaupt nicht verändert. Also ich habe noch genau die gleiche Wohnsituation und die gleichen Lebensmittelausgaben, Vertragsausgaben etc. wie zuvor. Das heißt, da hat sich jetzt nicht super viel verändert. Ich merke schon, dass man sich so ab und zu dann doch mal irgendwie ein bisschen mehr gönnt, als man vorher gemacht hat. Und ich habe auch meine Budgets ein bisschen umgeplant, beziehungsweise einfach so ein bisschen großzügiger gestaltet, dass man sich nicht so sehr immer zurückhalten muss am Ende des Monats und sich so begrenzt gefühlt hat quasi. Also das habe ich schon gemacht, aber einfach aus so einem mentalen Aspekt, ne, dass man diese Begrenzung nicht hat. Aber ich würde sagen, so doll groß mehr Ausgaben habe ich eigentlich noch nicht.
Okay, ja, guck mal, bei mir war es das komplette Gegenteil. Als ich mein erstes Vollzeitgehalt bezogen habe, bin ich auch ausgezogen.
Ja, okay.
Also dementsprechend hat sich bei mir ja einmal grundlegend alles geändert an der Budgetsituation und aber auch dann wirklich bei den Ausgaben. Vorher hatte ich keine Miete, die ich bezahlen musste. Und das ist ja schon allein ein riesiger Block.
Ja, klar.
Wenn du jetzt sagst, du hast deine Budgettöpfe neu angeordnet, vor allem für die mentale Freiheit, so hat es sich jetzt angehört. Welcher Budgettopf oder vielleicht sind es auch mehrere, welche sind denn größer geworden?
Genau, ich hatte das ja gerade schon kurz angesprochen. Also es ist auf jeden Fall der Shopping- und Freizeittopf bei mir, der ein bisschen größer geworden ist. Weil da hatte ich ja irgendwie so die letzten Monate echt immer so meine Struggles, würde ich es mal nennen, am Ende des Monats, das einzuhalten. Habe dann auch irgendwie immer so ein bisschen geschummelt, wenn andere Budgettöpfe mal nicht ganz gefüllt worden sind. Genau, also das auf jeden Fall. Und das hatte ich jetzt gerade nicht gesagt, aber meine Spartöpfe sind dadurch natürlich sehr viel größer geworden. Also das ist eigentlich so die Hauptanpassung, die ich bei meiner Budgetplanung gemacht habe. Und wie ich halt gerade schon gesagt hatte, also ich habe meine Budgets die anderen nur so leicht nach oben hin angepasst, ne? Wegen dieser, du hattest es gerade genannt, mentalen Freiheit. Das fand ich ganz schön. Genau, das sind aber nur leichte Anpassungen gewesen.
Okay, also hält sich die Lifestyle-Inflation noch in Grenzen?
Ich würde sagen, ja. So an der einen oder anderen Stelle merke ich schon, dass es mir irgendwie leichter fällt, dann doch das Geld für irgendwas auszugeben, was ich vielleicht vorher nicht gemacht hätte. Und da muss ich mich auch schon echt immer so ein bisschen dran erinnern, so, nein, nur weil du jetzt irgendwie mehr verdienst, musst du jetzt das und das nicht unbedingt kaufen. Auf der anderen Seite denke ich mir halt auch ab und zu, okay, ich habe jetzt 6 Jahre studiert, es ist auch okay, sich mal was zu gönnen. Und ich glaube, ich bin mit dem, also der Lifestyle-Inflation einfach sehr bewusst. Ich weiß, dass es die gibt und dass ich sie, also dass sie in meinem Leben nicht so sehr stattfinden soll. Deswegen habe ich da schon sehr drauf geachtet, wirklich von Tag 1 meine Spartöpfe auch direkt hochzusetzen und halt direkt nach Gehaltseingang auch schon dann diese höhere Sparsumme zurückzulegen, dass ich da gar nicht in diese Lifestyle-Inflationsfalle tapp sozusagen.
Wenn sich die ein oder andere Zuhörerin jetzt fragt, was die Lifestyle-Inflation ist, dann verlinken wir da nochmal die passende Podcast-Folge zu. Ich habe nämlich gerade letztes Jahr mit Svetlana darüber gesprochen und wir haben im Prinzip auch im Konsens dann gesagt, ja, es ist okay, wenn es sie gibt. Es ist auch nicht immer nur Fluch, sondern es ist ja auch für uns etwas, worauf wir hinarbeiten, dass wir mehr verdienen, dass wir uns auch mehr leisten können. Und ja, mit dem ersten Gehalt aus der Studentenwohnung, wo es vielleicht nur Nudeln mit Ketchup gab, dass man sich da irgendwann auch weiterentwickeln darf, ist ja klar. Also da haben wir ganz ausführlich drüber gesprochen. Gerne nochmal reinhören. Und wir gucken nochmal auf deine Sparrate. Weißt du, wie hoch sie prozentual vorher war und wie hoch sie jetzt ist?
Ja, habe ich natürlich nochmal vorher in meine Budgetplanung reingeschaut. Und während des Studiums waren es bei mir ein bisschen weniger als 20% ungefähr. Und jetzt aktuell bin ich bei fast 35% von meinem Einkommen, genau.
Okay. Hast du dich denn auch jetzt, was deine finanziellen Ziele angeht, neu aufgestellt oder eine neue Einteilung, Planung vorgenommen für kurz-, mittel- und langfristige Vorhaben?
Nee, meine Ziele an sich haben sich eigentlich nicht groß verändert. Also ich spare immer noch kurzfristig für Urlaube, mittelfristig eigentlich für ja eine Immobilie, die dann irgendwann kommt, und langfristig natürlich für meine Altersvorsorge, obwohl man dann natürlich auch sagen muss, jetzt bei dem mittelfristigen Ziel Immobilie, das rückt natürlich auch langsam eher so Richtung kurzfristig, auch wenn es auf jeden Fall noch ein paar Jahre dauern wird. Genau, aber das auf jeden Fall. Und was ich auch sagen muss, so ein Thema wie Hochzeit drückt natürlich auch langsam ein bisschen mehr in Fokus, auch wenn da jetzt noch nichts Konkretes geplant ist oder so. Aber da unterhält man sich in der Beziehung ja schon langsam so drüber, dass es halt einfach ein sehr großer Kostenblock ist und ja, man dafür jetzt auch einfach konkreter spart. Und ansonsten, genau, kann ich vielleicht noch erzählen, dass ich halt für mein langfristiges Ziel, für die Altersvorsorge weiterhin meine oder meinen ETF-Sparplan habe. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge auch schon gesagt. Und für meine mittel- und kurzfristigen Ziele dann mein Tagesgeldkonto. Ich habe allerdings für mein mittelfristiges Ziel Immobilie tatsächlich jetzt auch noch einen Bausparvertrag. Das ist neu dazugekommen. Genau, den habe ich quasi, das hat quasi mein Papa mir vorgeschlagen, nachdem ich mein Studium fertig hatte. Wir waren dann irgendwie nach dem Kolloquium essen, genau, und dann meinte er, ob das nicht was wäre. Und ich dachte wirklich kurz, es wäre ein Witz, weil man natürlich ja sehr unterschiedliche Meinungen zum Thema Bausparvertrag hört. Aber ja, in meinem Kopf einfach sehr präsent war, dass es doch eher schon etwas veraltetes Produkt ist. Aber er dann meinte, nee, Jenny, wir meinen das ernst. Und dann, genau, haben wir an dem Abend selbst noch total viel drüber geredet und ich habe dann halt im Nachgang mich einfach einmal sehr doll darüber informiert, habe auch verschiedene Podcast-Folgen gehört, unter anderem auch nochmal mit Svetlana und genau, mich einfach auf sehr verschiedenen Wegen über das Thema informiert und mich damit auseinandergesetzt und genau, dann auch wirklich sehr konkret, ja, das mal durchgerechnet, ob sich das denn für mich auch lohnen würde. Und bin dann wirklich zu dem Entschluss gekommen, dass es das auf jeden Fall tut. Ich muss auch sagen, es ist nur ein kleiner Teil von meiner Anlage. Deswegen so Stichwort Diversifikation habe ich auch mit betrachtet, dass man ja einfach nicht alles quasi nur darauf setzt. Und ich mache das jetzt auch nicht, um Kapital groß aufzubauen, sondern der Grund für den Bausparvertrag an sich ist eigentlich, dass der Vertrag einfach einen sehr, sehr niedrigen Kreditzins nachher hat. Also das ist eigentlich der Hauptgrund. Hat auch eine etwas kürzere Laufzeit. Und wie gesagt, ich habe das alles durchgerechnet und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass es gut in meine Anlagestrategie passt. Und genau, damit bin ich eigentlich jetzt sehr happy und fahre damit für mich in meiner persönlichen Situation sehr gut.
Okay, das ist ja schon mal wieder ein neuer Impuls für mich. Dann könnte ich ja dazu auch mal wieder eine Podcast-Folge machen. Bausparvertrag, auf was sollte man achten? Für wen kann es wann ein passendes Produkt sein? Und du hast mir im Prinzip auch schon die Antwort auf die Folgefrage vorweggenommen, ob sich was an deiner Anlagestrategie verändert hat, jetzt im Vergleich zur Folge 212, als wir vor 2 Jahren gesprochen haben. Aber ich habe jetzt mitgenommen, deine Sparquote, also deine ETF-Sparpläne werden nun ein bisschen anders bespart und du hast auch ein neues Produkt mit aufgenommen, aber sonst ist erstmal alles geblieben.
Genau, sonst ist eigentlich alles geblieben. Ich hatte ja 2 ETFs, auf die ich einen Sparplan hatte und das habe ich auch weiterhin noch. Die Gewichtung hat sich nur etwas verändert. Also ich habe die ETFs jetzt ja schon etwas länger und da habe ich jetzt einfach so die letzten Jahre geschaut, wie die sich so entwickelt haben, wie die so performt haben und habe jetzt einfach die Gewichtung ein bisschen angepasst. Also ich habe jetzt nicht groß Anteile verkauft, das habe ich nicht gemacht. Einfach nur die Rate, die ich dann jeweils auf den ETF habe, habe ich angepasst. Das ist aber eigentlich das Einzige, was ich gemacht habe. Ich bin also eigentlich noch eine sehr passive Anlegerin. Ich glaube, ich hatte in der Folge, die du genannt hast, gesagt, dass ich mal irgendwann in Einzelaktien investieren möchte. Die Folge ist jetzt schon ein bisschen her. Den Wunsch habe ich immer noch. Also da ist noch nicht groß was passiert. Ich habe jetzt letzten Monat tatsächlich mal für eine sehr kleine Summe eine Einzelaktie gekauft. Einfach um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das überhaupt ist, so eine Aktie zu kaufen, wie sich das auch so wie das in der App aussieht, dass man da vielleicht auch einfach eine geringere Hemmschwelle hat, dann irgendwann auch mal ein bisschen größeren Betrag zu investieren. Aber das würde ich jetzt nicht als Teil meiner Anlagestrategie sehen, aber vielleicht der Vollständigkeit halber noch einmal zu erwähnen hier.
Okay, na wer weiß, kann sich ja vielleicht auch noch verändern, dass es dann wirklich ein fester Bestandteil deiner Strategie wird. Gucken wir auch vielleicht nochmal auf deine Reisen sehr gerne, auch in finanzieller Hinsicht. Du warst 4 Wochen unterwegs. Erzähl doch gerne mal, wo warst du und für was hast du dort am liebsten dein Geld ausgegeben?
Ja, gerne. Genau, ich war 2 Wochen auf den Philippinen erst und dann war ich 2 Wochen auf Sri Lanka. Ich habe die Reise alleine gemacht mit so einer Gruppentour, also mit einer geführten Tour. Wir waren so zwischen 10 und 12 Leute jeweils. Und das Gute war, dass ich halt schon einen sehr großen Anteil vorher bezahlt habe. Also diese Organisation hat halt die ganzen Unterkünfte für uns gebucht, die ganzen Transferleistungen, Ausflüge etc. Das heißt, ich hatte vor Ort gar nicht mehr so super viele Ausgaben, außer halt Essen. Und da würde ich auch sagen, also auch unabhängig davon wäre das wahrscheinlich das, wofür ich am liebsten mein Geld vor Ort ausgegeben hätte, weil ich das einfach total gerne mag, einfach mal so in andere Geschmäcker der Welt einen Einblick zu bekommen und ja, sich da so ein bisschen durchzuprobieren. Und das war auch sehr lecker, muss ich sagen.
Okay, und da hast du dich finanziell dann quasi auch mit der Reiseplanung im Prinzip drauf vorbereitet, dass du gesagt hast, okay, das gehört jetzt zu meinen kurzfristigen Zielen und das geht dann quasi von meinem Sparbetrag auf dem Tagesgeldkonto ab.
Genau, das habe ich von meinem Tagesgeldkonto bezahlt oder auf meinem Tagesgeldkonto habe ich dafür gespart. Das wusste ich auch schon eigentlich recht weit im Voraus, dass ich nochmal verreisen will. Wie das nachher konkret aussieht, das wusste ich noch nicht. Also ich wusste noch nicht, wofür konkret ich spare, aber ich wusste, okay, ich will es irgendwie für Reisen ausgeben. Und das ist ja auch eigentlich das, was ich jetzt so noch mache, wenn ich sage, mein kurzfristiges Ziel sind Urlaube. Also ich spare jetzt auch für Urlaube, aber weiß jetzt ja noch gar nicht konkret, wo es dann mal irgendwie als nächstes hingeht. Genau, und das hat eigentlich ganz gut gepasst. Was ich vielleicht auch dazu sagen kann, Ich hatte mir noch einen Monat unbezahlten Urlaub dafür genommen. Das muss man natürlich auch sehr gut in die Budgetplanung mit einplanen, dass man da einfach einen Monat auf sein Gehalt verzichtet. Aber auch wenn man das ja vorher weiß oder genug im Vorfeld weiß, dann ist es auch kein Problem und man kann das auch gut mit einplanen.
Ja, sehr gut. Okay, dann jetzt nochmal ein Blick in die Zukunft. Sind denn jetzt vielleicht noch größere Ausgaben geplant, vielleicht auch vor dem Hintergrund, weil du jetzt mehr Einkommen zur Verfügung hast? Oder sagst du, nee, bleibt erstmal alles so, wie es ist?
Ich glaube eigentlich nicht. Ich habe jetzt mein erstes Gehalt, kann ich vielleicht auch noch dazu sagen. Also da habe ich schon ein bisschen was von ausgegeben. Und ich habe auch im Vorfeld, das ist vielleicht auch nicht so ganz der richtige Weg, aber so im November und Dezember habe ich oft, wenn ich mir irgendwas kaufen wollte, wo ich dachte, reicht mein Budget dazu, habe ich oft so gedacht, ach, ich verdiene ja bald mehr. Ich nehme mir mal einen Kredit bei mir selbst auf. Was vielleicht auch nicht immer so der richtige Weg war, aber genau, ich habe mir dann im Januar schon so ein paar Sachen von meinem ersten Gehalt gekauft, habe zum Beispiel hier mein Arbeitszimmer ein bisschen umgestaltet, neue Möbel gekauft oder ja auch so ein paar Sachen gekauft, für die ich einfach vorher nicht so bereit war, so viel Geld auszugeben, mal irgendwie eine teurere Tagescreme oder so. Das war dann im Januar dran, da habe ich mich auch sehr gefreut und das ist ja auch das, worüber wir gerade gesprochen haben, das Thema Lifestyle-Inflation. Darauf arbeitet man ja hin und es ist dann auch mal okay, nur es sollte halt immer im Rahmen bleiben.
Okay, also die Frage, erstes Gehalt angelegt oder ausgegeben, wurde damit beantwortet. Das ist ganz schön. Svetlana und ich wurden das mal auf einer Veranstaltung auf einem Panel gefragt und unterschiedlicher hätten unsere Antworten nicht ausfallen können.
Wie waren sie denn?
Svetlana war Team anlegen und das war ja auch schon, also noch in ihrer Ausbildung mit 18, glaube ich.
Krass,
und sie hat es angelegt und ich habe es ausgegeben und mir was Bleibendes davon gekauft, also ein Schmuckstück. Und seitdem trage ich das auch jeden Tag, also ich erfreue mich jeden Tag darüber. Aber ja, genau, die einen so, die anderen so, da gibt es ja auch kein richtig oder falsch. Und du hast dann eben auch für etwas dein Geld ausgegeben, wofür du vorher nicht bereit warst.
Genau.
Sehr gut, dann sind wir schon am Ende angekommen. Danke, dass du uns hier mitgenommen hast auf deine finanzielle Entwicklung, aber natürlich auch deine berufliche. Und so als Abschluss würde ich gerne von dir wissen, was so dein größtes Learning durch die Arbeit bei der Initiative war und was du jetzt vielleicht auch noch weiterhin mitnimmst.
Ja, ich glaube, da haben wir vorhin schon so ein bisschen drüber geredet. Einfach dieses ganze Wissen, was ich mir durch die Arbeit aneignen durfte, das ist eigentlich das größte Learning. Das hat mich persönlich einfach total beeinflusst. Ich konnte mich dadurch persönlich total weiterentwickeln, was meine eigene Finanzplanung angeht. Und dafür bin ich auf jeden Fall sehr dankbar. Und dass man halt auch einfach dadurch weiß, okay, ich habe jetzt die und die Kanäle, die ich abonniert habe und ich bekomme immer mal wieder so kleine Anstupser und kleine so Content-Pieces angezeigt und weiß, ah, okay, jetzt müsste ich mich damit nochmal auseinandersetzen. Und man weiß oder man hat mittlerweile einfach ein sehr gutes Gefühl dafür, wie man einfach dranbleiben kann. Und ich würde sagen, das ist so das größte Learning in finanzieller Hinsicht. Und persönlich hat mich das natürlich auch total weitergebracht. Was meine Karriere angeht, würde ich sagen, also so diese Arbeit im Team, dieser Zusammenhalt, es war super wertschätzend die ganze Zeit und ja, fand ich einfach eine sehr schöne Zeit mit euch.
Das fanden wir auch. Also wir als Team der Initiative wünschen dir nur das Beste, persönlich wie finanziellen Erfolg und immer eine gute Verbindung zu dir und deinem Weg. Und wir freuen dich auch aus der wir freuen uns, dich aus der Ferne dann auch ein bisschen noch dabei beobachten zu können. Und ja, damit jetzt erstmal tschüss und vielleicht bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, liebe Alicia, und tschüss.